Radio Vorarlberg, Kultur. Mit Ines Hergobetz-Gasser.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen beim Kulturmagazin von Radio Vorarlberg. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und das sind die Themen für heute. Streamen gegen die Einsamkeit. Das Aktionstheater-Ensemble verzeichnet auf seinem Online-Angebot mit Mitschnitten vergangener Produktionen seit Mitte März über 61.000 Zugriffe. Teddy Eddy erobert Kinderherzen im Sturm, die erste DVD mit Tanzvideos und österreichischer Gebärdensprache. Die Maske in der Maske, die Visagistin Ariane Gmeiner über die Schwierigkeit, mit Corona-Sicherheitsabstand zu schminken. In unserer Serie Kunst im Kopf, Bilder zum Hören, beschreibt heute Museumsleiterin Claudia Voigt eine Zeichnung der Künstlerin Stefanie Hollenstein, die einem sterbenden Soldaten zeigt, den Hollenstein selbst an der Front gesehen hat. Seit Mitte März, also seit der Corona-bedingten Schließung aller Kunst- und Kulturinstitutionen, haben Theater und Museen, Musikschaffende und Schriftsteller ihre Arbeiten ins Internet verlegt. Das Angebot der Online-Konzerte, Führungen, Lesungen und Performances ist nahezu unüberschaubar. Wie das vielfältige Angebot beim Publikum ankommt, hat Judith Hoffmann recherchiert und festgestellt, dass das Vorarlberger Wiener Aktionstheater-Ensemble online ganz besonders erfolgreich ist.
Streamen gegen die Einsamkeit nennt das Aktionstheater-Ensemble sein derzeitiges Online-Angebot mit Gratis-Mitschnitten vergangener Produktionen. Und die gegenwartskritischen Stücke wie Heile mich oder Vier Stücke gegen die Einsamkeit verzeichnen seit Mitte März mehr als 61.000 Zugriffe.
Wie kann man sich das vorstellen, dass da jetzt fünfmal die Wiener Stadthalle gefüllt ist, wenn man normalerweise Theater macht?
Sagt der hörbar verblüffte Regisseur und Ensembleleiter Martin Gruber, der mit seiner Komponistin üblicherweise vor rund 200 Menschen spielt.
Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Ich kann es Ihnen nicht erklären.
Der ungeahnte Zustrom könnte, selbst bei nur einem oder zwei Euro pro Klick, eine beträchtliche Summe in die krisengeschüttelte Ensemblekasse spielen. Doch Martin Gruber winkt ab.
Theater lebt von den Subventionen und das sind Steuergelder. Und im Prinzip war das eine schöne Möglichkeit, diese Arbeit an einem breiteren Publikum, ich sage jetzt mal, zurückzugeben.
Ähnlich argumentiert auch Christopher Wiedauer, Leiter des Streaming-Projekts der Wiener Staatsoper. Seit Beginn der Corona-Krise werden täglich wechselnde Vorstellungen aus dem Archiv gezeigt. Die Paywall ist vorübergehend aufgehoben.
Weil das ja das Einzige ist, was wir unserem Publikum jetzt geben können.
Der Erfolg gibt ihm recht. Statt der bislang 1.000 bis 3.000 Streams pro Abend gibt es nun bis zu 15.000 Zugriffe pro Vorstellung.
Plus noch einmal die Plattformen unserer Partner in China und Japan, die noch einmal zwischen 10.000 und 30.000 Streams pro Abend senden.
In völlig anderen Dimensionen bewegt sich die Resonanz auf das Video-on-Demand-Service von Pierre-Emmanuel Finzis Filmgarten. Rund 2 Dutzend handverlesener, preisgekrönter Filme hat der Verleiher mit Beginn der Krise auf die eigens dafür nachgerüstete Webseite gestellt. Für je 3 Euro kann ein Film 48 Stunden lang gesichtet werden. Die Nachfrage allerdings sei bescheiden, der Umsatz bewege sich im dreistelligen Bereich.
Das heißt, ich habe lang nicht eingespielt, was ich ausgegeben habe.
Es sei schwierig, sich gegen große Player und ungleich bekanntere Institutionen zu behaupten, sagt Finzi.
Mit Netflix, wo alle über Netflix reden. Und bei VOD-Plattformen oder Film online, da gibt es noch nicht so große Gewohnheiten. Es wird sich langsam vielleicht entwickeln und wird ein kleines Wachstum geben. Aber auch wenn die Krise länger dauert, ist es für mich kein Businessmodell.
Sein Angebot wird er dennoch weiter ausbauen.
Es ist für mich wichtig, weil es hält eine gewisse Präsenz während dieser Zeit, wo ich nicht weiß, wann was wieder anfängt.
Ein Konzept, das auch Martin Gruber vom Aktionstheater Ensemble verfolgt.
Ich kann mir vorstellen, dass es ein Multiplikator wird. Das wird sich aber natürlich erst weisen, wenn wir wieder live spielen.
Und das, darin sind sich alle einig, müsse bald passieren. Denn mehr als eine überbrückende Notlösung könne das überbordende Online-Angebot derzeit nicht sein, bevor Künstlern und Publikum endlich wieder Bühnenluft um die Ohren weht oder gänzlich die Luft ausgeht.
Judith Hoffmann hat berichtet. Und damit komme ich zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Förderung für Verlage wird um 800.000 Euro auf 3 Millionen Euro erhöht. Das hat Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek heute bestätigt. Dabei werden die Budgets für Werbung und Vertrieb verdoppelt, um sicherzustellen, dass österreichische Literatur- und Sachbuchverlage ihre Bücher optimal präsentieren und absetzen können. Für den Präsidenten des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels, Benedikt Vöger, stellt diese Maßnahme eine wichtige Hilfestellung für ein Durchstarten im Herbst dar. Und der Vorsitzende des österreichischen Verlegerverbandes, Alexander Potücker, sagt, die Erhöhung der Verlagsförderung käme genau zur rechten Zeit. Die österreichische Intendantinnengruppe der Landestheater fordert eine schrittweise Öffnung der Theater für den Produktionsbetrieb hinter den Bühnen ab sofort sowie für den Vorstellungsbetrieb ab August. Es sei nicht einzusehen, warum Gastronomie und Handel eine Öffnung erfahren, Freibäder wieder zugänglich gemacht werden und der Flugverkehr ohne Abstandsregelungen im Mai wieder aufgenommen wird, aber die kulturellen Institutionen von diesen Öffnungen ausgenommen sind, argumentieren die Theaterintendantinnen. Für einen optimalen Schutz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für das Publikum würden die Theaterverantwortlichen garantieren. In einem Projekt für Tanzchoreografie und neue Medien setzt sich die Tänzerin Carmen Pratzner mit Raumentzug und ihrer Auswirkung auf den Körper auseinander. Damit nimmt sie Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen durch die Covid-19-Situation, in der sich die Menschen in ihren eigenen vier Wänden orientieren mussten und der Raum beschränkt war. Pratzner leitet über soziale Medien die Menschen an, ihre Körperwahrnehmung mittels Improvisation zu schärfen, die alltäglichen Bewegungsroutinen zu erforschen und ihre Erfahrungen zu dokumentieren. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Homepage saramistura.net. Am 20. Mai veranstaltet der Chorverband Österreich erstmals die lange Nacht der Quarantäne, und zwar via Multivideo auf dem YouTube-Kanal des Chorverbandes. Das soll die Alternative zur abgesagten Langen Nacht der Chöre sein. Chöre aus ganz Österreich und Südtirol sollen am 20. Mai via gestalteter Videopräsentation über YouTube in die Wohnzimmer des Publikums kommen. Gerade in Krisenzeiten ist das Singen im Chor wichtig. Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl und ist ein Ventil für Emotionen, sagt der Musikausschussvorsitzende des österreichischen Chorverbands Andreas Salzbrunn. In Österreich gibt es rund 3.500 Chöre mit rund 105.000 Sängerinnen und Sängern. Das Jüdische Museum in Hohenems öffnet ab 1. Juni die Türen wieder für Besucherinnen und Besucher von Dienstag bis Samstag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die aktuelle Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft wird bis 16. August verlängert. Sie musste ja aufgrund der Corona-Maßnahmen im März geschlossen werden. Dafür wird die ab Mai geplante Ausstellung Die letzten Europäer auf den Herbst verschoben. Auch die Dauer- und die Kinderausstellung sowie das Museumscafé sind ab 1. Juni wieder geöffnet. Fast jedes Kind im Land kennt sie, die Lieder von Teddy Edi, seiner frechen Freundin Kim und seiner Teddy-Mama Ingrid Hofer. Zwei CDs sind schon erschienen, jetzt gibt es etwas Neues rund um das beliebte Stofftier. Eine eigene DVD mit Tanzvideos von und mit Teddy Edi. Und das Ganze auch in österreichischer Gebärdensprache. Die Teddy-Eddy-DVD von Ingrid Hofer konnte zwar aufgrund der Covid-19-Situation nicht wie geplant öffentlich präsentiert werden, dennoch erfreut sie sich wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Krise größter Beliebtheit.
Mir spielt die Krise sogar etwas zu, weil natürlich die Download- und Streaming-Charts enorm in die Höhe gegangen sind. Alle sind daheim. Die Mamas sind froh, wenn die Kinder mal ein paar Minuten oder vielleicht auch eine Stunde vor dem Fernseher verbringen. Und ich finde, das nützen sie dann sogar sinnvoll, wenn sie singen und tanzen. Also ich darf mich eigentlich gar nicht beschweren.
Teddy Eddy reibt sich den Bauch, schüttelt das linke Bein und das rechte auch, klopft sich zweimal auf.
Die Teddy Eddy DVD ist im Edition V Verlag erschienen. Dass der Absatz stimmt, obwohl auch die Buchhandlungen einige Wochen geschlossen waren, ist dem Einfallsreichtum und Engagement des Buchhandels zu verdanken, erklärt Nina Winkler vom Verlag Edition V.
Wir haben großes Glück gehabt, die Regionalität spielt uns da sehr in die Hände. Der regionale Buchhandel war ja sehr engagiert in dieser schwierigen Zeit. Es gab ganz kreative Ideen von Fahrradzustellungen bis wirklich private Zustellungen, bis hin zu Online-Versand, bis Gratis-Versand. Das hat uns sehr in die Hände gespielt. Der Buchhandel hat uns hier sehr unterstützt und wir konnten trotzdem, dass die Buchhandlungen geschlossen waren, die DVD sehr gut verkaufen. Auch die Gebärden-Community war da sehr aktiv. Der Verkauf in Deutschland läuft auch sehr gut.
Kinderlieder singen und dazu tanzen, das ist Unterhaltung pur für die Kleinen und Kleinsten. Ganz besonders macht die Teddy Eddy DVD aber, dass alle Lieder auch in österreichischer Gebärdensprache begleitet werden. Ingrid Hofer hat sich aufgrund eines persönlichen Erlebnisses dafür entschieden.
Ich war auf einem Gospelkonzert, kurz nachdem die erste CD auf den Markt gekommen ist. Und bei diesem Gospel-Konzert wurden sämtliche Lieder in Gebärdensprache übersetzt. Und ich saß wirklich im Publikum, ich war so fasziniert von dieser Gebärdensprache. Ich habe nur diesen Gebärdensprachdolmetscherinnen zugesehen. Und da kam die Idee, wow, eine Tanz-DVD für gehörlose Kinder, das wäre doch was. Und diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen. Und es hat 4 Jahre gedauert, das umzusetzen. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir es jetzt durchziehen konnten und das Produkt auf den Markt bringen konnten.
Eddy, unser Daddy, geht vorwärts und zurück, dann 2 Schritte seitwärts und hüpft ganz hoch vor Glück.
Das Feedback, das Ingrid Hofer besonders von der gehörlosen Community für ihre DVD bekommt, ist berührend.
Ich habe sehr nette Reaktionen erhalten. Das war für mich auch sehr spannend, weil die Lieder in österreichischer Gebärdensprache aufgenommen wurden. Und es war spannend für uns alle, ob die deutsche Community die Lieder so annimmt, wie sie sind. Und es wird sehr, sehr gut angenommen. Ich bekomme Zuschriften zum Beispiel von einer Mama, die hat mir geschrieben, sie hat eine gehörlose Tochter, die ist seit Geburt gehörlos und hat jetzt Implantate erhalten und lernt jetzt das Hören und kann damit im Moment noch gar nichts anfangen. Also es war ganz schwierig für dieses kleine Kind, das jetzt umzusetzen. Und nun läuft die DVD täglich, das Kind beherrscht die Gebärdensprache und kann jetzt mit dem, was es sieht, umsetzen für sich, aha, das klingt dann auch so, wenn das gesprochen wird. Und die haben eine unglaubliche Freude. Also diese Mama hat mir geschrieben, dass es eine unglaubliche Erleichterung für sie alle ist, dass das Kind das jetzt auch akzeptiert und verstehen lernt, wie diese Töne klingen. Also es ist sehr, sehr schön zu beobachten und ich bekomme wirklich sehr, sehr nette Reaktionen, gerade aus der gehörlosen Community, was mich unglaublich freut.
Obwohl Ingrid Hofer selbst 3 Kinder im Teddy-Eddy-Alter hat, wird ihre DVD zu Hause so gut wie nicht angehört.
Ich muss zugeben, wir haben die DVD genau einmal angeschaut, um zu sehen, ob noch irgendwelche Fehler wären, die man noch ausbessern könnte, falls es zu einer 2. Auflage kommt. Natürlich für mich war es auch spannend, läuft alles, ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und auch die Freude natürlich, das nochmal anzusehen, das fertige Produkt. Tatsächlich ist es so, dass unsere Kinder die DVD nicht anschauen, weil die natürlich von Anfang an, von der Liedentstehung bis zu den Proben, die sind ständig involviert und irgendwann ist einfach fertig. Also es ist auch für mich so, dass ich zum Beispiel die Lieder selber niemals einschalten würde. Wir haben 3 Kinder, der Kleinste wird jetzt bald 4. Der ist der Teddy Eddy Fan im Haus. Der hat natürlich die Tonybox, wo die Lieder abgespielt werden können oder auch einen Stick, auf dem die Lieder sind. Die kann er selber abspielen. Er ist der aktive Fan bei uns in der Familie. Alle anderen hören sich Teddy Eddy gar nicht mehr an.
Teddy Eddy reibt sich den Bauch.
Der Kinderbuchautorin gehen die Ideen nie aus. Sie hat mit Teddy Eddy für 2021 schon große Pläne.
Ich bin bei einem großen Verlag unter Vertrag gekommen und es werden 2 Bücher auf den Markt kommen, eines mit Musik-CD. Und für heuer noch ist geplant, ein Animationsvideo auf den Markt zu bringen, das dann einfach auf YouTube abgerufen werden kann. Daran arbeiten wir gerade. Und eine ganz spannende Sache, die DVD wird es als Film geben. Einmal als Film mit und einmal ohne Gebärdensprache. Und die möchte ich gerne auf Amazon bringen und auch auf Netflix. Netflix ist etwas schwieriger, aber Amazon müsste klappen.
Für den Kinder- und Jugendbuchverlag G&G, der Ingrid Hofer nun unter Vertrag genommen hat, wird die Autorin aber auch Geschichten verfassen, die ganz ohne Teddy Edi auskommen.
Ich schreibe momentan eigentlich nur Texte für Kinder. Das heißt, es werden angedacht auch weitere Kinderbücher, die aber komplett losgelöst sind vom Teddy Edi. Das sind Bilderbücher oder Kurzgeschichten. Es gibt auch welche in Reihenform. Wir werden sehen, was da entsteht.
Ingrid Hofer kann durchaus als Multitalent bezeichnet werden. Sie hat in und für fast jede Situation eine zündende, kreative Idee. Die Corona-Krise hat sie beispielsweise zu einer Mutmach-Ballade inspiriert.
Es ist so, dass mir dieses Lied gleich am ersten Wochenende, als dieser Shutdown bevorstand, also als man schon wusste, am Freitag machten die Schulen dicht und dann war plötzlich alles fertig. Man wusste, jetzt ist einfach alles lahmgelegt. Und mir ist dieses Lied wirklich in den Schoß gefallen. Es war einfach da und ich musste es umsetzen. Es geht eigentlich in dem Lied darum, den Menschen Mut zu machen, auch wenn die Lage so dramatisch ist und man das Gefühl hat, jetzt bricht alles zusammen. Alles, was gestern noch ging, geht heute plötzlich nicht mehr. Aber trotzdem den Mut nicht zu verlieren, einfach dran zu bleiben, an das Gute zu glauben und auch daran, dass es einfach alles wieder gut wird.
Und hier ist die Ballade von Ingrid Hofer exklusiv für Sie.
Was gestern ging, geht heut nicht mehr, gefordert wird Verzicht. Auch wenn in deiner eigenen Welt so vieles zusammenbricht. Lasst uns zusammenhalten in diesen so besonderen Tagen. Ein jeder zählt, ob jung oder alt, was zusammenhalten in diesen so besonderen Tagen. Ein jeder zählt, ob jung oder alt, was gilt ist Zusammenhalt.
Das war die Mutmach-Ballade von Ingrid Hofer anlässlich der Covid-19-Pandemie. Homeoffice ist für Maskenbildnerinnen keine Option. Klar, um Bühnen- oder Filmschauspieler für ihren Auftritt vorzubereiten, müssen sie deren Gesicht und Haar berühren. Wie das gehen soll, mit so viel Abstand, wie sie der berüchtigte Babyelefant einfordert, gar nicht. Denn für die Maskenbildnerin Ariane Gmeiner gibt es derzeit kaum Hoffnung, ihren Beruf auszuüben, wie sie im Gespräch mit Ingrid Bertel erzählt.
Daheim wird es auch schon langweilig und irgendwie, man will ja auch was tun wieder. Das ist ja das.
Seit 7 Wochen wartet Ariane Gmeiner darauf, wieder ins Theater gehen zu können, an ihren bisherigen Arbeitsplatz.
Da ist ja immer am Abend eben dann Vorstellung und ja, macht halt zuerst die Proben und ja, und ist eigentlich dann fast jeden Abend im Theater beschäftigt und schminkt und frisiert die Schauspieler. Ab und zu hat man auch freie Aufträge, wie jetzt eben mal fürs Fernsehen oder Werbeauftrag oder für Fotografen. Und ja, man ist eigentlich ziemlich gut beschäftigt. Ich meine, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es geht eigentlich ganz gut oder ist ganz gut gegangen.
Wenn die Theater endlich wieder öffnen, wie wird Ariane Gmeiner dann arbeiten? Gibt es Vorgaben aus dem Kulturministerium? Immerhin würde sie ja in sehr engem Kontakt mit den Schauspielerinnen stehen, ihr Gesicht berühren.
Na, also bis jetzt habe ich da noch gar nichts gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass halt wahrscheinlich ist wie bei den Friseuren oder so, dass man halt dann Masken aufsetzen muss, also ja, eine Maske in der Maske, sagen wir so, und vielleicht Gummihandschuhe und ja, und solche Sachen. Aber gehört bis jetzt habe ich noch gar nichts.
Sie könnte sich auch vorstellen, während des Schminkens überhaupt nicht zu sprechen, um die Darsteller so zu schützen, sagt Ariane Gmeiner. Denn das stundenlange Tragen von Mund-Nasenschutz stellt auch eine Belastung dar. Krankenschwestern hätten ihr berichtet, das fühle sich an, als bedecke man sich mit einer permanenten Virenschleuder.
Mir macht jetzt auch nichts aus, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maske anhabe, wenn ich schminken muss oder so. Aber das... Da handelt es sich natürlich nur um 2-3 Stunden und nicht um 8 Stunden, wie die ganzen Leute eben im Supermarkt, im Krankenhaus, im Pflegebereich. Die haben es natürlich da noch viel schwerer. Und ich weiß nicht, ob das dann so gesund ist, wenn man das jeden Tag 8 Stunden aufhat. Wenn sie nur kurz aufhaben muss, dann ist es okay, aber nicht für lang. Und ich glaube, dass da auch, wenn man zum Beispiel Gummihandschuhe oder so jeden Tag 8 Stunden anhat, dann kriegt man sicher Ekzeme oder Neurodermitis, oder? Ich glaube schon, dass das nicht so ohne ist. Okay, fürs Schminken vielleicht geht es noch mit Handschuhen. Bei Frisuren ist es dann schon eher schwierig, weil die natürlich auch, das ist nicht so angenehm in den Haaren. Also das zieht dann eher und vorstellen kann es man jetzt noch nicht. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt.
Als Ensemblemitglied am Bregenzer Theater Kosmos ist Ariane Gmeiner derzeit in Kurzarbeit. Um weitere Förderungen hat sie noch nicht angesucht, dennoch sieht sie etwas bange in die Zukunft.
Die Monate vergehen und irgendwann soll es dann halt weitergehen. Und wenn es im Herbst nicht weitergeht, dann weiß ich nicht, wie es dann auch finanziell ausschaut. Also dann ist so ziemlich, ja, wie sagt man, dann wird es schwierig, dann wird es sehr schwierig für alle. Also es gibt da manche Kolleginnen, die machen nur freischaffend und wenn eben die Aufträge nicht da sind, verdienen sie auch gar nichts, oder? Also die können dann nicht einmal in Kurzarbeit gehen oder so. Und dann sehe ich da überhaupt gar keine Zukunft. Also ab Herbst soll es halt wieder voll losgehen.
Das in den letzten Tagen immer häufiger diskutierte Modell einer Grundsicherung für Kulturschaffende, wie sie etwa Oberösterreich eingeführt hat, würde Ariane Gmeiner begrüßen.
Ja, das wäre natürlich ideal. Das wäre für jeden natürlich von uns sicher Hilfe und das wäre eigentlich eine gute Lösung. Aber wie es jetzt natürlich, wenn die Zahlen so weit zurückgehen, oder? Dann finde ich schon, dass man das natürlich, jetzt wird die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren und so weiter. Also sollte man vielleicht auch die Kulturbetriebe nach und nach hochfahren und auch sportlich, also der ganze Sport und so, weil ohne Kultur ist ja auch kein Tourismus da und ohne Tourismus wieder ist die Wirtschaft dann auch am Ende, also irgendwann. Das kann ja nicht lang so weitergehen, denke ich mir.
Was aber, wenn die viel diskutierte zweite Welle der Corona-Infektionen im Herbst kommen sollte? Ariane Gmeiner?
Wenn natürlich eine zweite Welle wirklich kommt im Herbst, dann ist natürlich eh alles wieder zu, oder? Dann werden wir wahrscheinlich wieder so weit sein, dass wir nur einkaufen und daheim bleiben müssen. Aber ja, das hofft natürlich niemand. Und ich bin jetzt also eher optimistisch eingestellt. Jetzt schauen wir mal, wie es im September dann ausschaut mit den ganzen Theatern auch. Und ob man das dann vielleicht auch so machen könnte, dass weniger Zuschauer drin sind oder halt mit Abstand auch und die Zuschauer wahrscheinlich wieder mit Maske. Ja, sowas vielleicht. Bräuchte halt viele Ideen, viele neue Ideen. Das wäre ganz gut.
Sagt die Maskenbildnerin Ariane Gmeiner im Gespräch mit Ingrid Bertel. Die Biografie Stefanie Hollensteins ist Stoff für ein Theaterstück. Ihre Bilder sind im Depot der Galerie Hollenstein in Lustenau. Die Künstlerin, die 1886 in Lustenau geboren wurde und 1944 in Wien verstarb, war eine Malerin des Expressionismus und im Nationalsozialismus eine hohe Funktionärin des öffentlichen Kunstbetriebs. Damit nicht genug. Im Ersten Weltkrieg zog sie als Mann verkleidet an die Front. Später war sie offizielle Berichterstatterin. Aus 1917 stammt eine Zeichnung, die Claudia Voigt, Leiterin der Galerie Hollenstein, nun für die Serie Kunst im Kopf, Bilder zum Hören beschreibt. Die Zeichnung mag über 100 Jahre alt sein. Das, was man durch die Betrachtung derselben lernt, ist hochaktuell.
Ich bin alleine in unserem Sammlungsdepot. Wir haben noch bis Mitte Mai für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Auch danach werden wir unsere Sammlung noch nicht öffnen können, Das Depot ist nicht groß genug, um die Sicherheitsabstände einzuhalten. Es riecht nach Spanplatten und frischer Farbe. Wir haben eine kleine Sonderausstellung mit einem Ausschnitt aus dem Nachlass von Stefanie Hollenstein noch fertig aufgebaut, bevor wir Mitte März direkt vor der Eröffnung unseren Ausstellungsbetrieb schließen mussten. Ich ziehe die zweite der großen Schiebewände nach vorne. Ganz vorne hängt eine Zeichnung von Stefanie Hollenstein, die zu den eindrücklichsten gehört. Ein leicht vergilbtes Blatt aus einem ihrer Zeichenblöcke, ungefähr so groß wie ein DIN A4-Blatt. Wir haben es für die Ausstellung frisch gerahmt mit einem schlichten Holzrahmen. Mit sicher gesetzten und markanten Kohlestrichen hat die Künstlerin in der Mitte des Blattes einen Männerkopf in engem Bildausschnitt gesetzt. Die Perspektive ist subtil von unten, sodass das bärtige Kinn markant wirkt. Der Mund des Porträtierten ist leicht geöffnet. Eine feine Nase und hervorstehende Wangenknochen kennzeichnen das Gesicht. Am eindrücklichsten sind aber die Augen. Der Blick ist nach oben gerichtet, auf etwas außerhalb des Bildausschnittes. Die Augen liegen tief unter buschigen Brauen. Hollenstein legt den Fokus ganz auf Mund, Nasen- und Augenpartie. Der Rest des Kopfes ist nur mit wenigen Strichen angedeutet, locker schraffiert. Aber die Intensität des Gesichtsausdruckes ist berührend. Obwohl nur als Skizze ausgeführt, hat Hollenstein dieses Blatt rechts unten mit ihren Initialen signiert und als eines der wenigen Blätter in der Sammlung auch selbst betitelt. Sterbender Soldat steht in ihrer charakteristischen Handschrift mit Bleistift in der linken unteren Ecke. Hollenstein hat den Porträtierten in dem Moment festgehalten, in dem sein Blick bricht, der Mund scheinbar einen letzten Atemzug ausstößt. Entstanden ist das Blatt vermutlich 1916, inmitten des Ersten Weltkrieges in einem Lazarett an der italienischen Front. Stefanie Hollenstein war zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges 28 Jahre alt, in München ausgebildete Malerin und hatte bereits erste wichtige Ausstellungen realisiert. Obwohl sie in München lebte, hat sie den Winter 1915 in ihrem Heimatort Lustenau verbracht und war deshalb im Mai 1915 auch vor Ort, als die sogenannten Standschützen, also Mitglieder von Schützenvereinen, als vermeintlich letztes Aufgebot am Tag der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn aufbrachen an die Südtiroler Front, um das bröckelnde Grenzgebiet der Monarchie zu sichern. Nur unzureichend ausgebildet und schlecht bewaffnet, aber getragen von Patriotismus und Kampfeswillen, zogen die Standschützen über Innsbruck Richtung Südtirol. Unter diese Truppe mischte sich auch eine Frau. Mit kurzgeschnittenen Haaren meldete sich Stefanie Hollenstein als Stefan Hollenstein zum Sanitätsdienst und zog mit ihren Lustenauer Kameraden, die ihre Identität deckten, an die Front. 3 Monate leistet sie dort Dienst und erhält dafür später einen Verdienstorden. Anfang August aber fliegt ihre Identität auf und sie wird zurückgeschickt. Diese 3 Monate, obwohl vergleichsweise eher ereignislos verlaufend, werden rückblickend für Hollenstein zu einem wichtigen Baustein ihrer Biografieschreibung. Ihr Leben lang wird sie von der Verbundenheit unter den Kameraden schwärmen. Ihre beruflichen Netzwerke, auf die sie ihre Karriere in der Zwischenkriegszeit und später im Nationalsozialismus aufbaut, knüpft sie in dieser Zeit. Zurück in Österreich setzt sie alle Hebel in Bewegung, um wieder an die Front zu können und erhält schließlich Gelegenheit dazu im Rahmen ihrer offiziellen Aufnahme als Kriegsmalerin des K&K-Kriegspressequartiers. Als eine von 4 Frauen in dieser Funktion wird sie zur offiziellen Berichterstatterin der Monarchie und erhält 1916 2-mal die Gelegenheit, wieder nach Südtirol zu reisen und zu zeichnen. Schon zuvor hat sie sich auf Porträts und Landschaften spezialisiert und als Kriegsmalerin stellt sie diese Spezialisierung in den Dienst der offiziellen Kriegspropaganda. Hollenstein zeichnet hochdekorierte Militärs in Uniform, beeindruckende Berglandschaften und eben den Soldatenalltag in Lager und Lazarett. In ihren kleinen Skizzenbüchlein, die wir hier in Lustenau verwahren, wirft sie mit raschen Strichen Alltagsszenen aus dem Soldatenleben hin, Soldaten beim Pfeifestopfen, beim Kartenspiel, bei der Essensausgabe oder lesend. Bis auf wenige Aufnahmen sind es Szenen abseits von Kampfhandlungen und bei trivialen Tätigkeiten. Ab und an taucht ein bandagierter Kopf, eine Krücke, ein Lazarettbett im Bildausschnitt auf. Meist aber liegt der Fokus auf dem Genesungsprozess, auf dem Kameradschaftsgefühl. Eine gewisse Ruhe geht von den Blättern aus in ihrer vermeintlichen Normalität. Eine Ausnahme bildet das eingangs beschriebene Blatt mit dem sterbenden Soldaten. Es handelt sich um das einzige Blatt in unserer Sammlung, das einen Sterbenden zeigt. Eines der wenigen auch von ihr so betitelten Bilder. Und damit eines der ganz wenigen, die auf das Grauen des großen Krieges verweisen. Während andere Künstler, Albin Egerliens zum Beispiel, Soldaten als uniforme Masse zeigen, zeigt Hollenstein fast immer nur den Einzelnen. Ihr sterbender Soldat ist im Moment seines Todes ein Individuum. Die Gesichtszüge zwar etwas ausgemergelt, aber scheinbar ohne Verletzungen. Das immer noch schöne Gesicht richtet sich himmelwärts, der Blick auf etwas für uns nicht Wahrnehmbares gerichtet, etwas Höheres. Der Moment des Sterbens ist ein würdevoller. Hollensteins Soldat stirbt einen aufopfernden Heldentod für eine Sache, die größer ist als er selbst. Nicht zufällig entspricht der Darstellungsmodus demjenigen eines den Opfertod sterbenden Christus am Kreuz, der mit letztem Atemzug seinen Vater im Himmel anruft. Ich gehe einmal davon aus, dass der lebensgefährlich verletzte Soldat in seinem Lazarettbett im Liegen starb. Hollenstein malt ihn allerdings aufrecht, hat die Ansicht gedreht und skizziert ihn leicht von unten, so, als ob wir etwas unterhalb des Porträtierten stünden, zu ihm aufschauend. Einfühlsam und berührend ist das Blatt auch heute noch. Und dennoch, es fügt sich nahtlos in den Propagandaauftrag der Künstlerin. In einem Krieg, in dem vor allem der massenhafte Einsatz von Material und Mensch über den Sieg entschied, den vermeintlich unbeugsamen Heldenmut des Einzelnen, den Mythos einer Schlacht, die Mann gegen Mann entschieden wird, zu zitieren. Die Moral hochzuhalten. Auch über 100 Jahre nach seinem Entstehen verstehe ich die Botschaft dieses Blattes intuitiv, erwischt es mich emotional eiskalt. Die Instrumentalisierung von Emotion und Solidarität funktioniert also auch über ein Jahrhundert später noch zur Implementierung von politischem Gedankengut. Eine Beobachtung, die in Ausnahmezeiten wie diesen zum kritischen Nachdenken anregen sollte. Jedes Bild ist immer nur Ausschnitt, jede Perspektive eine subjektive, jedes Zeigen eine bewusste Entscheidung darüber, etwas anderes wegzulassen. Wer produziert ein Bild mit welchen Mitteln und transportiert damit welchen Inhalt? Mir der Konstruktionsmechanismen von Bildern bewusst zu werden, dabei hilft die Kunstgeschichte. Beschäftigen sollten sich damit aber nicht nur wir Kunsthistoriker. Vielmehr ist das eine Debatte, die uns alle angeht.
Claudia Voigt hat die Zeichnung Sterbender Soldat von Stefanie Hollenstein beschrieben. Das Bild können Sie wie immer auf unserer Homepage anschauen unter vorarlberg.orf.at. Und damit geht unser Kulturmagazin von Radio Vorarlberg für heute zu Ende. Ines Hergovitz-Gasser bedankt sich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.